Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit. Es ist so ein bisschen fast noch Sommerloch und ich sitze hier heute mit einem Gast. Da habe ich am Anfang gedacht, kann ich mit dem überhaupt ein Podcast-Interview machen? Herzlich willkommen, lieber Jörg Schmidt.
Hallo, Annette. Danke für die Einladung.
Ja, warum habe ich mich gefragt, kann ich mit dir überhaupt ein Podcast-Interview machen? Weil du bist Experte für Visualisierung. Also für schöne Bilder, jetzt mal so ganz runtergebrochen.
Genau, für das analoge Visualisieren, also meist analog jedenfalls, auf der Flipchart, Pinnwand, auf Moderationskarten, in verschiedensten Formen des interaktiven Arbeitens mit Menschen.
Genau. Also, ihr Lieben da draußen, der Jörg macht wirklich coole Visualisierung, tolle Plakate, tolle Zeichnungen, die man auch wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzen kann. Das durfte ich selber auch erfahren, weil ich bei dem Jörg das ein oder andere Mal gelernt habe in einem Tagesworkshop. Der Jörg ist dann auch zu finden unter einfach-visualisieren.com, also hat eine Website, wo man auch gucken kann. Jörg hat auch eine spannende Vita. Du warst in der Versicherung, dann warst du Rettungssanitäter, dann hast du, da steht in deiner Beschreibung auf der Website, verschiedene Studiengänge. Das finde ich ja. Was hast du denn alles studiert? Komm, plauder mal ein bisschen.
Ja, also ich habe erst angefangen, Politik zu studieren. Oho. Bis zum Vordiplom habe ich das auch alles gemacht und so meine Scheine dann gesammelt. Und vor der Vordiplomsprüfung habe ich dann nochmal das Studienfach gewechselt und auch den Studienort gewechselt, weil ich dachte so, nee, mit dem, was ich eigentlich möchte, kann ich das jetzt, was ich im Studium gelernt habe, nicht so anwenden oder nicht so brauchen. Dann Pädagogik studiert. Hab dann vier Semester Pädagogik studiert, auch bis zum Vordiplom, habe das Vordiplom auch gemacht. Und habe dann gemerkt, so, ja gut, aber eigentlich will ich ja auch noch mal ein bisschen in so eine andere Richtung oder mich spezialisieren und bin dann noch mal, habe auch noch mal den Ort und das Fach gewechselt und habe dann Weiterbildung studiert. Und Weiterbildung war damals noch so ein eigenständiger Studiengang. In Bremen habe ich das gemacht, es war so eine Reformuni, da gab es exotische Studiengänge, die dann irgendwann auch integriert wurden in andere Studiengänge, um das vergleichbar mit anderen Universitäten zu machen. Aber damals hieß es noch Weiterbildung. Und da war ich der Jüngste mit so Mitte, Ende 20 in diesem Studiengang, weil ganz viele Leute aus den Betrieben ins Fach dann gekommen sind. Ich sag mal, von Daimler jetzt aus Bremen dann auch ein, zwei Tage freigestellt worden sind von der Arbeit und konnten dann dort studieren. Und haben das Gelernte natürlich in ihren Unternehmen dann einbringen können. Und ja, da habe ich dann eben halt auch noch mal ganz andere Welten oder Zugänge zu Unternehmen und Organisationen dann bekommen. Hm. Ja, dann spannend. Auch da den Abschluss gemacht. Und dann bin ich Diplom-Pädagoge mit Schwerpunkt Weiterbildung und habe dann doch noch mit Druck von außen den Abschluss dann gemacht. Weil es hieß dann, der Studiengang wird geschlossen, wie ich gesagt hatte, ne, wird zusammengelegt und wenn jemand nicht fertig ist mit seinem Diplom oder mit seinem Abschluss, dann muss er nach der neuen Studienordnung studieren und neue Prüfungen machen. Und dann hatte ich aber alles schon und dann dachte ich so, ja komm, ey, das ist ja auch jetzt doof und dann habe ich dann tatsächlich noch den Abschluss gemacht. Hätte ich aber eigentlich gar nicht machen wollen müssen, weil das auch gelernt habe, kann ich auch heute gar nicht so unbedingt anwenden. Habe während des Studiums schon ganz viel in Verbänden und Organisationen gearbeitet und habe dort schon Moderationserfahrungen gesammelt, habe Mitgliederversammlungen, Jahrestagungen, Strategieworkshops und bin dann durch diese Moderation quasi in jetzt meine heutige Tätigkeit gekommen. Also Studium war okay, war nett, ich habe einen Abschluss, aber eigentlich ja.
Ach, manches Studium ist auch eher eine Entwicklungsphase im Leben. Ja. Ne? Also das ist ja, aber ich habe, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ach guck mal, da gibt es auch Gemeinsamkeiten, denn du hast geschrieben, Da gab es auch eine Weile viel Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und dann habe ich natürlich den Diplompädagogen entdeckt. Und auch ich habe ja sehr viele Jahre mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und ich habe auch, also ich bin Diplom-Religionspädagogin, habe aber halt auch ein sehr stark pädagogisch geprägtes Studium hinter mir. Genau, dann warst du auch Mediator und Ausbilder für Mediatoren sehr lange, 15 Jahre. Und dann kam die Visualisierung. Wie kommt man dazu, nur noch zu visualisieren?
Also vor der Mediation war ich als Moderator, sage ich mal, so tätig. Habe dann da schon viele Workshops und Veranstaltungen moderiert. Und da habe ich natürlich auch schon viel visualisiert. Und meist habe ich das in Großgruppen dann gemacht. Also bei Stadtentwicklungsprozessen, Leitbildentwicklung und so. Da waren immer halt 120 Leute 3 Tage in einem Raum. Und je mehr Leute, desto mehr Visualisierungen kommen auch zum Einsatz, weil nur über das gesprochene Wort bleibt ja nicht irgendwie das präsent oder hängen. Und habe dann schon sehr viel visualisiert. Bin dann da eher dann in die Mediation gekommen und dann habe ich auch während der Mediation oder den Mediationen, die ich gemacht habe, natürlich auch viel visualisiert, weil ich auch meist Mediationen in Teams und Gruppen, in Organisationen gemacht habe und da sitzen auch meist auch mehr als 2 Personen immer zusammen. Also in der, ich sag mal, Paar- oder Nachbarschaftsmediation sind ja vielleicht 2 oder 3 Personen dann am Tisch. Bei Unternehmen und Organisationsmediation immer mehr. Und dann hatte ich da auch größere Gruppen und da kommt natürlich auch die Visualisierung zum Einsatz. Und in der Ausbildung habe ich auch visualisiert natürlich. Auf Flipcharts und habe verschiedene Sachen dort gemalt, gezeichnet und ins Bild gebracht. Und eine Teilnehmerin der Mediationsausbildung hat gefragt, ob ich mal ein Kurztraining für sie oder für die Ausbildungsgruppe machen könnte, weil ihr die Flipcharts so gut gefallen würden. Und habe ich gesagt, ja, kann ich immer machen. Die Ausbildungsgruppe bestand damals aus 14 Personen. Ich habe dann einen Termin angeboten. Ich habe gesagt, komm, lass doch vor dem Modul 5, sage ich mal, ja, uns noch einen halben Tag dann treffen, vor dem Modul oder nach dem Modul. Und die Hälfte dieser Gruppe hatte an diesem Termin Zeit. Und dann habe ich gesagt, gut, damit es sich für mich auch nochmal lohnt, ein bisschen vom Aufwand her, wie wäre es denn, wenn ich aus meinem Umfeld noch andere Leute frage, ob sie Lust hätten, an diesem halbtägigen Training dann teilzunehmen. Und dann haben alle gesagt, ja, mach das mal. Dann habe ich dann eine Rundmail geschrieben und in kurzer Zeit waren viele, die interessiert waren. Dann hatte ich diesen ersten Kurs dann quasi schon voll, in Anführungsstrichen. Die zweite Hälfte dieser Ausbildungsgruppe wollte natürlich auch nochmal die Visualisierung dann lernen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kann ich ja nochmal einen zweiten Termin anbieten. Jetzt beispielsweise mal Modul 6, ne? Wir schließen nochmal einen halben Tag dann an. Werd ja auch wieder damit einverstanden, dass ich mal in meinem Umfeld frage, ob da jemand Zeit und Lust hat. Ja, ja, mach das mal. Und dann habe ich auch wieder gefragt und dann haben auch wieder viele Interesse gehabt. Und so ist der zweite Trainingstermin zustande gekommen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das läuft ja ganz gut. Und da waren ja noch ein paar auf der Warteliste. Und dann habe ich noch einen dritten angeboten und einen vierten. Und dann irgendwann hat sich das während meiner Mediationstätigkeit zunehmend entwickelt, dass ich an Workshops dann gemacht habe oder Trainings da gemacht habe. Habe gemerkt, das macht mir sehr viel Spaß, das macht den Teilnehmern sehr viel Spaß. Das ist, hat was mit Leichtigkeit, Kreativität zu tun. Weniger was mit Schwere und Konflikt, wie das so bei der Mediation der Fall ist. Und dann habe ich das dann ausgebaut. Also es hat sich nebenbei entwickelt. Es war gar nicht strategisches Ziel oder Profession, die ich irgendwann entdeckt habe, sondern es hat sich nebenbei entwickelt.
Ja, cool. Das ist ja, eigentlich eine total. Ja, das ist eine total schöne Geschichte, auch für euch, die ihr jetzt da draußen zuhört. Wir planen oft nicht die coolen Dinge, die sich ergeben, sondern die bringt das Leben uns so quasi über den Weg. Deshalb finde ich deine Geschichte, Jörg, echt eine schöne Geschichte. Und die kannte ich so auch noch nicht. Also, das finde ich jetzt total toll. Ich habe eben schon gesagt, deine Website heißt einfach visualisieren. Jörg, ist das nicht eine Illusion? So einfach ist das doch gar nicht.
Naja, 2 Striche und ein Kreis drauf könnten schon eine Figur sein. Also Strichmännchen sind ja auch, Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich ist auch eine Visualisierung. Es geht ganz einfach. Jeder und jede kann es. Nur nicht jede traut sich das so von sich aus zu und sagt, ich kann das ja nicht und ach, das muss ja schön aussehen. Also es ist einfach, es sind oftmals nur die Blockaden im Kopf, die uns daran hindern, etwas zu visualisieren.
Also kann es jeder lernen? Die Frage ist ja auch dann, muss ich zeichnen können? Was muss ich an Begabung mitbringen, um Flipcharts zu visualisieren?
Also jede und jede kann's. Natürlich die Fähigkeiten oder die Techniken kann man noch ausfeilen, man kann es lernen, man kann auch noch mal ein paar Techniken oder ein paar Grundregeln, sage ich mal, der Visualisierung dann auch noch sicherlich dann lernen, aber jeder kann es eigentlich. Wir haben es in der Kindheit gemacht, ohne darüber nachzudenken, sieht es toll aus oder nicht. Nur als dann irgendwann der Papa kam und sagt, ja, das ist ja ein schönes Bild, oder in der Schule wird dann das Bild bewertet mit einer 2 oder mit einer 3, dann fängt man an, darüber nachzudenken, traue ich mich jetzt, das zu zeigen, oder hoffentlich ist es gut. Vorher haben wir es einfach gemacht. Und jetzt viele in diesen Trainings entdecken auch plötzlich wieder etwas, was sie schon jahrelang verschüttet hatten oder glaubten gar nicht mehr zu können, und merken so, Mensch, ich kann es ja dann doch. Und das ist irgendwie das Schöne, weil es wirklich alle können. Natürlich, wie gesagt, kann man es noch trainieren, ausbauen, entwickeln in solchen Trainings. Aber erst einmal kann es jeder. Es braucht keine Voraussetzungen, an diesem Training teilzunehmen, also ein Studium für Zeichnung oder Illustration, sondern also alle, die sagen, ich habe Lust dazu, ich kann es gebrauchen in meinem beruflichen Kontext oder ich möchte es einfach machen, die können an so einem Training teilnehmen.
Hattest du schon mal jemanden, der so wütend die Stifte in die Ecke geknallt hat und gesagt, ja, ich kann das nicht?
Nee, eigentlich noch nicht. Nee. Also natürlich.
Ja.
Nein, also natürlich schon Leute, die dann irgendwie zwischendurch dachten, ach, sie könnten das anders und waren schon vielleicht frustriert oder hatten eine andere Erwartung, ja, und hatten dann, oder sagen wir mal, der Abgleich mit der Realität war dann etwas ernüchternd für den einen oder die andere. Aber das war dann auch okay, weil es ist dann so. Ja, und dann kann man, also ich in meinem Training, ich sage ja auch immer wieder, und es geht auch darum, keine Kunst zu produzieren, sondern einfach Prozesse zu unterstützen oder Dinge ins Bild zu bringen, die im Kopf sind, oder die inneren Landkarten der Beteiligten nach außen zu tragen. Und also ich bin da recht entspannt, und ich bin auch keiner, der ganz tolle Illustration, sag ich mal, macht oder ausgefeilte Zeichnungen da entwickelt. Also das große Glück ist, dass ich nicht Illustration studiert habe oder dass ich keine Zeichenausbildung habe, weil sonst würde ich ganz tolle Bilder malen und alle würden ehrfürchtig vor meinen Bildern sitzen und sagen, wow, kannst du toll malen, aber ich kann es nicht. Und bei mir ist es so, ich male 3 Kreise, es ist eine Figur, sag ich mal, und alle sagen dann, wow, das sieht ja ganz gut aus und ich kann es auch. Also das ist so die Idee dabei, alle da in die Situation zu bringen, Dinge auch ja, ins Bild zu tragen. Ja.
Also das merken wir uns schon mal. Eigentlich kann es jeder. Es gibt also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, keine Entschuldigung mehr, nicht zu visualisieren. Es bleibt ja dann die spannende Frage, muss es jeder machen? Aber immerhin haben wir schon mal die Richtung klar. Eigentlich könnten wir es, wenn wir es denn wollten oder probieren wollten. Jörg, jetzt haben wir ja gerade sehr notgedrungen eine Zeit, ich nenne es mal, neuer Online-Begeisterung. Lange Zeit waren viele, viele Präsenzgeschichten ja gar nicht mehr möglich, sei das jetzt Einzelcoachings oder Gruppengeschichten, Vorträge, auch die Mediation hat es ja betroffen. Wir konnten gar nicht in Präsenz arbeiten. Was machen wir denn mit coolen Plakaten in so einer Phase und vor allem auch jetzt in der Zukunft, weil online wird ja bleiben. Wir haben da ja im Grunde, wir haben online Türen geöffnet und das ist ja auch gut so. Ja, also es gibt viele gute neue Formate, die werden sich halten. Passen mein Laptop und meine Flipchart zusammen?
Die passen sehr gut zusammen. Also das habe ich auch im letzten Jahr dann erlebt, dass auch das analoge Visualisieren online trainiert super funktioniert.
Ach, also nee, ernsthaft, du hast deine Kurse einfach dann quasi, stand da jeder am Flipchart dann zu Hause?
Ja. Ach, cool. Ja, also ich habe dann ein Flipchart oft im Hintergrund, also ich sitze dann so seitlich, das Flipchart ist dann quasi im Bild durch die Webkamera dann sichtbar. Die Teilnehmenden sitzen auch in ihrem Büro oder zu Hause, haben auch eine Flipchart oder kleben die Flipchart-Plakate an die Tür oder irgendwo, wo sie gut visualisieren können, und richten die Kamera entsprechend aus. Und ich kann die Teilnehmenden sehen, was sie machen auf dem Flipchart, und die können mich dann sehen. Und manchmal ist es sogar für mich besser, online das zu trainieren, als im Präsenztraining, weil im Präsenztraining stehen alle mit der Flipchart so, dass die zwar auf mein Flipchart gucken, aber ich kann ja nicht sehen, was die machen, weil die sozusagen hinter der Flipchart stehen. Und so kann ich mal 1:1 sehen, was die machen, und kann dann immer sagen, Mensch, hier wäre doch hilfreich, dass du die Handkante hier nochmal aufsetzt, oder guck doch mal, wenn du den Strich hier von links nach rechts statt von rechts nach links ziehst, dann kann es doch nochmal anders aussehen. Also ich habe dann nochmal andere Möglichkeiten zu unterstützen. Das ist ganz schön. Also ich bin ganz überrascht, dass es gut funktioniert hat. Analog visualisieren online. Und mir macht es auch sehr viel Spaß.
Hast du denn die Erfahrung dann auch gemacht, dass deine Kundinnen und Kunden, die das also bei dir lernen in den Kursen, das jetzt auch selber online in ihren Formaten anwenden? Also ich gestehe jetzt mal, ich habe auch in der Tat in der Zeit bei zwei Vorträgen und bei einer Gruppe auch mal das Flipchart im Hintergrund gehabt, weil ich irgendwie, ich finde das schon auch charmant und mal eine Abwechslung gegen dieses ständige Bildschirmteilen. Also wie ist da
Ja.
deine Erfahrung? Wird das gut auch genutzt heute? Stellen die Leute sich da langsam um?
Wenig, wenig.
Okay.
Und ich glaube auch, dass es vielleicht daran mangelt, sich das überhaupt vorstellen zu können, dass es funktioniert. Also ich glaube, es braucht das Erleben, wie bei vielen Sachen auch. Es braucht das
Ja.
Erleben, dass es gut funktioniert und dass man es machen kann. Und also in diesen Trainings geht es ja viel darum, natürlich Flipcharts zu erstellen, aber im Fokus nicht jetzt Flipcharts, um etwas zu präsentieren. Also man kann ein Begrüßungsplakat oder ein Agenda-Plakat machen, aber das ist für mich jetzt nicht der Fokus oder der große Pluspunkt, sage ich mal, der Visualisierung in der Interaktion mit anderen Menschen, sondern dieses Ad-hoc-Visualisieren aus dem Gespräch heraus. Und das ist natürlich sehr viel spannender, wenn ich es auch mit einer Flipchart dann mache. Und das können sich viele A sowieso nicht vorstellen, dieses Live, wie geht das? Das trainiere ich ja mit denen dann auch. Und dann B, wie kann man es online dann auch machen? Und dieses aber Live-Visualisieren, ich habe jetzt hier dieses, ich sag mal, Flipchart hätte ich jetzt hier im Hintergrund. Wir würden dann sprechen, genau wie im Coaching, sag ich mal auch, oder in anderen Kontexten. Du erzählst mir was, ich fasse das nochmal aktiv mit meinen Worten zusammen, habe sowieso auch ein Bild im Kopf. Ich biete dir das Bild auf der Flipchart an, dass ich mit drei Strichen etwas dir hier vormale und du sagst dann, ja, nee, stimmt, oder das ist ganz anders. Und so geht das sehr gut auch im Online-Format. Also plädiere sehr dafür oder ich werbe dafür, das einfach auszuprobieren, das zu machen, weil es auch ja, Prozesse unterstützt und wie du sagst, dieses Weg von diesem Bildschirmteilen und dieses, ich muss dann auch mal gucken, so auf dem Bildschirm, ich sehe da manchmal gar nicht so in dieser Größe, was da so passiert und da versuche ich auch dieses Analoge dann mit dem Digitalen zu verbinden.
Nutzt du auch Online-Tools dann zum Visualisieren? Also es gibt ja da auch Whiteboard-Funktionen. Geht das da gut? Hast du es ausprobiert?
Mache ich nicht, weil es ist was anderes. Also mit einer Maus dann, sag ich mal, also etwas zu markieren, das geht ganz gut mit der Maus, sag ich mal. Oder ein Kringel um irgendwas drum machen, zu sagen, hier, ne, das ist jetzt der Fokus. Aber um wirklich Dinge aufs Papier oder ins Bild zu bringen, das ist mit diesen Whiteboards dann schwierig. Ne? Wenn ich mit dem iPad dann Dinge digital visualisiere, dann habe ich natürlich einen Stift, das ist was anderes. Aber meist bei diesen Online-Formaten, bei diesen Whiteboards, bei diesen Plattformen ist es mit der Maus recht schwierig.
Okay, das merken wir uns schon mal. Brauchen wir gar nicht ausprobieren. Jörg hat es getestet. Lassen wir sein. Konzentrieren wir uns direkt auf das, was funktioniert. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Jörg, du hast ja auch, ich plaudere das jetzt mal aus hier im Podcast. Du hast ja auch was entwickelt für die Online-Nutzung von Visualisierung. Magst du darüber sprechen? Über Your Flip?
Ja, ich entwickle gerade eine Software, also Uflip heißt sie, ist eine browserbasierte Anwendung und da gibt es die Möglichkeit, mit dieser Software Flipcharts zu erstellen. Also eigene Flipcharts sich zusammenzustellen, aus einer Bilddatenbank zusammenzuschieben oder Templates zu nutzen, also fix und fertige Flipcharts, die schon fertig sind, die dann allerdings auch adaptiert werden können. Das heißt, ich kann das Datum ändern, ich kann Bilder rein und rausschieben. Das heißt, ich kann mir einen Flipchart zusammenbauen und dann mir entweder als PDF und als Ausdruck dann in meine Unterlagen nehmen. Ich kann es aber auch dann auf eine Flipchart dann bringen mit einer Rasterschablone und weiß, ah, wo muss welches Bild dann auch positioniert oder platziert werden auf dem Flipchart. Oder ich habe die Möglichkeit dann über eine Druckerei dann mir das fertige Flipchart dann auch nach Hause oder in den Seminarraum zuschicken zu lassen. Und das ist eben eine Unterstützung für viele, die sagen, Ich habe keine Bildidee. Und wenn ich die Bildideen habe, ich weiß nicht, wie ich das aufs Papier bringe. Keine Zeit, da irgendwie Flipchart zu malen. Und ich habe auch keine Lust, mich am Sonntagnachmittag hinzusetzen und 2 Stunden auf dem Fußboden rumzukrabbeln und Flipcharts zu malen. Und dann sieht es auch noch ein bisschen doof aus.
Ja.
Und für, also das ist so die Idee, dass dann, also das auf jeden Fall dadurch dann auch Zeit spare, ne? Um sich dann wieder auf, sag ich mal, Kunden, Klientinnen oder so zu konzentrieren und sich nicht davon abhalten zu lassen, da, wenn man keine Lust dazu hat, dann Flipcharts zu produzieren oder Plakate oder Boards.
Also ich finde es eine total tolle Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es ja auch in Magazinen hatten wir darauf hingewiesen, schon vom Seminarbetrieb, weil ich finde, das ist, also das ist echt eine coole Geschichte, so ein richtig heißer Scheiß, den es noch nicht gab und bei dem man jetzt quasi in der Entstehungsphase auch mit dabei sein kann, ne? Und dieses Tool eigentlich ja direkt schon nutzen kann. Ich finde es wirklich, wirklich cool. Das ist eine echte Innovation. Und ich glaube, dass das wirklich sehr vielseitig nutzbar sein wird. Also auch für Menschen, die dann Online-Vorträge machen oder Online-Workshops machen und sagen, so, und ich möchte aber gerne auch meinen Stil da weiterfahren, den ich vielleicht im Präsenztraining habe, weil ich da visualisiere. Und klar, kannst du dir das alles dann, wie du gesagt hast, auf dem Boden aufmalen, fotografierst es ab, hast es auch digital. Aber du kannst es halt auch dann am Rechner direkt digital entwerfen, hast dann schöne PDFs für auch Teilnehmerunterlagen. Das ist ja auch eine coole Geschichte, ne? Du kannst die Dinge so machen, dass du kannst es sowohl Präsenz als auch online verwenden und du kannst es in der Tat auch digital dann den Teilnehmenden zur Verfügung stellen. Das finde ich echt eine coole Geschichte.
Ja. Und du kannst es tatsächlich auch, sag ich mal, live dann nutzen, wenn du, ich sag mal, im Coaching bist und ich sag mal, du hättest jetzt das innere Team, was du da nutzen möchtest als Modell, um mit dem Klienten oder Coachee zu arbeiten. Du bereitest dir dann dieses innere Team dann vor. Du hast das Template, ne, mit dem Rahmen, mit der Figur, die dann quasi wie so ein Vorhang den Körper dann so aufmacht. Und dann kannst du dir eine eigene Sammlung anlegen, nämlich mit Motiven oder Bildern, die du dir vorher schon rausgesucht hast für die entsprechenden Stimmen, ne, der innere Richter oder die sorgenvolle, ne, Umsorgerin, keine Ahnung. Und dann kannst du dann in dem Gespräch, also über diese Online-Sitzung, dann diese Visualisierung dann erstellen. Und ziehst du die einfach mit Drag and Drop, sage ich mal, dann in dieses Bild rein und kannst dann schnell noch Texte reinschreiben. Was sagt die Stimme? Dann schreibst du diesen Text. Also du kannst es auch in der Live-Situation dann auch nutzen.
Ja.
Das ist eben halt auch so ein Vorteil.
Ach, spannend. Guck mal, was Corona uns alles beschert. Hättest du das ohne Corona, hättest du das Projekt angefangen? War das vorher schon da oder kam das wirklich so ein bisschen aus dieser Geschichte raus? Oh Gott, jetzt ist alles online.
Nee, die war vorher schon da, die Idee. Also, ich hatte viele Aufträge und viele Trainings und bin viel durch die Weltgeschichte gefahren. Mir macht es super Spaß und mir macht es immer noch Spaß, sag ich mal, dem 3000. Teilnehmern zu erklären, wie der Schattenstrich funktioniert. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr so viel unterwegs sein. Ich habe viel mehr Anfragen, als ich abarbeiten kann. Und es ist auch wirklich dieses Hin- und Herfahren dann echt eine gewisse Anstrengung. Ich habe dann nach einer Möglichkeit gesucht, Geld mit dem, was ich mache, zu verdienen, ohne Präsenz unterwegs zu sein. Und da kam dann die Idee natürlich, was Technisches, was Digitales dann auch zu haben. Das war vor Corona schon da, hat sich dann entwickelt oder verändert und hat ein paar Schleifen gezogen und Corona hat es dann etwas ausgebremst. Also unter anderem auch Corona hat es ausgebremst. Und weil natürlich dann auch die Aufträge zurückgingen, also das Konto dann im Sinkflug sich befand, dann natürlich die Software Geld kostet, ich da schon einiges investiert hatte und es wurde dann zunehmend schwieriger, sage ich mal, und es musste erstmal einen Augenblick gestoppt werden und habe dann jetzt erst so im Frühjahr den Faden wieder aufnehmen können.
Ja, cool. Ich bin gespannt. Also, das werden wir einfach auch mal in den Shownotes verlinken, damit Leute, die so ein bisschen technikaffin sind und sagen, oh, das wär echt was für mich, die können sich ja da jetzt schon anmelden auf der Seite und da mitmachen jetzt.
Genau, das ist dann yourflip.de, ne? Eine neue genau. Seite ist jetzt nicht unter
richtig.
Der Visualisieren-Seite.
Genau. Wir werden beide deine Website und die vom Projekt dann in die Shownotes setzen. Jörg, was sind andere Dinge außer das Seminar oder das Coaching, wo ich Visualisierung gut einsetzen kann? Also ich habe da eine Idee im Kopf, aber ich wollte dich auch mal fragen, wie weißt du das von deinen Kunden oder wie machst du es selber? Wofür wird es sonst noch genutzt? Warum lohnt es sich, Visualisierung zu lernen? Wie vielseitig kann ich es einsetzen?
Also immer und überall. Es ist immer so eine Standard-Antwort, weil es ist wirklich in allen Lebensbereichen einsetzbar. Also wenn ich meine persönliche To-Do-Liste habe oder meinen Projektplan, kann ich natürlich für mich visualisieren. Und anstatt einer klassischen Liste von oben nach unten zu schreiben, also mit einer Mindmap zu arbeiten und nicht nur dann Texte zu schreiben, sondern auch mit kleinen Icons und Bildern zu versehen, weil es dann auf einen Blick mir nochmal sehr viel schneller Informationen zugänglich macht. Das wäre eine Variante. Auch beim Lernen. Also ich habe jetzt einen Teilnehmer gehabt, der mir nachher noch was geschickt hat. Der hat gesagt, Mensch, ich habe mit meinem Sohn dann für die Geschichtsklausur dann gelernt, der sollte die industrielle Revolution. Und dann habe ich mit dem zusammen eine Stunde dann ein Flipchart produziert und die ganzen Dinge, die Themen der industriellen Revolution auf ein Flipchart mit Icons, mit Bildern, mit Strichen und so. Also auch für dieses Lernen, sage ich mal, ist es gut nutzbar. Und natürlich bei allen Dingen, wenn ich interaktiv mit Menschen arbeite, in, wie du es schon gesagt hast, Seminaren, Trainings, Coaching, Workshops, Beratungen, im Vertriebsprozess zum Beispiel auch. Also ich arbeite auch für Firmen, die sagen, ich verkaufe erklärungsbedürftige Produkte, und ich komme mit meinen 12 Slides, die präsentiere ich da von oben nach unten und sagt der Kunde, ja, schöne Bilder, danke, wir melden uns. Der meldet sich natürlich oft nicht mehr. Und die merken, es funktioniert nicht so richtig. Also sie kommen nicht so in den Kontakt mit dem Kunden oder mit, wie sage ich mal, in den Kontakt mit der inneren Landkarte des Betroffenen, der da sitzt, ja. Und deshalb trainiere ich mit denen dann, die Dinge anders zu machen, aus dem Gespräch heraus mit dem Kunden Dinge aufzuschreiben. Und wenn der dann erzählt, natürlich erstmal aktiv dann zuhören oder verbalisieren und dann sage ich, ach, lieber Kunde, ich habe Folgendes verstanden, Sie brauchen jetzt hier erstmal einen Server, ne? Dann brauchen Sie noch hier eine schnelle Datenleitung dort, dann brauchen Sie noch eine Public und eine Private Cloud und dann dies und das. Das heißt also, das, was ich dann da höre, schreibe ich dann auf und dann entsteht vor den Augen des Kunden ein Bild und dann sagt er, wow, das ist mein Produkt und das will ich kaufen. Und die ganzen technischen Details, die schicken Sie bitte dann irgendwie mir dann nochmal zu. Ja, aber also Bilder, also in solchen Kontexten emotionalisieren nochmal sehr viel anders. Also nicht um zu manipulieren, sondern eher um zu unterstützen und zu sagen, das ist jetzt deins und das habe ich von dir verstanden. Und das, was du mir erzählst und das, was ich im Kopf habe, gleiche ich jetzt durch diese Visualisierung ab und es gibt sehr viel mehr. Also Verständnis oder Kontakt und auch oftmals in solchen Vertriebsprozessen ist dann die Abschlussquote dann auch höher. Also ich sage mal, in vielen Kontexten, in denen man sich das oftmals gar nicht vorstellen kann, kann es super funktionieren.
Ja.
An welche Sachen hast du denn gedacht, Annette? In welchen
So, ich
Kontexten
habe,
kann man das denn noch
also
gedacht?
gerade fällt mir ganz spontan ein, dass ich das selber wirklich auch total häufig nutze. Ich habe so ein kleines Schreibset, und wenn ich Ideen weiterentwickle, dann setze ich mich mit meinem Buch hin und dann schreibe ich seltenst Fließtexte runter, sondern dann fange ich an zu malen. Das ist dann im Eigengebrauch nicht so schön und das sind dann auch wirklich so die Symbole oder Formen, die mir dann was sagen. Ich muss es ja nur für mich übersetzen und festhalten, damit ich es beim nächsten Mal reingucken, nochmal verstehe. Aber dann nutze ich es für mich in der Tat, sehr oft. Sehr oft. Also es gibt auch kaum was bei mir, wo nicht, zumindest ein Strich drunter ist, irgendwas eingekreist ist oder ein Pfeil oder ein Ausrufezeichen oder so ein Blitz oder irgendwie, ne? Also das habe ich schon mitgenommen, das unterstützt wirklich, wirklich sehr. Ich fand auch das, was du zum Lernen gesagt hast, total schön. Das habe ich in der Tat bei meinen Kindern auch mitbekommen, weil meine Tochter irgendwann in der Oberstufe mit deinem Buch zur Visualisierung, mit meinem Flipchart und den Stiften auf dem Boden saß und sagte: So, ich habe wieder einen Vortrag, ich mache das oder ein Referat, ich mache das jetzt damit. Dann verstehen die das viel besser. So. Das fand ich natürlich auch total klasse und er hat sich da so ein bisschen inspirieren lassen. Mir ist noch ein sehr wichtiger Bereich eingefallen, nämlich Content Marketing. Und das ist ja ein Bereich, der ist für viele Coaches und BeraterInnen, die uns jetzt hier auch zuhören, Ist ja ein existenzielles Thema, ja. Wie kriege ich eigentlich Instagram oder LinkedIn oder was weiß ich, was für einen Kanal ich bediene, visuell gut unterstützt? Und natürlich, wir wissen alle, es gibt Canva und ich kann da total coole Sachen machen. Die sehen aber auch irgendwann alle total cool gleich aus. Also dann sehe ich ständig die Farbe oder das Symbol oder das, was ich da im Gratis-Account bei Canva mir dann raussuche, haben dann 15 andere auch so. Und ich habe mich halt gefragt, inwieweit kann man denn zur Visualisierung des eigenen Contents auch quasi deine Methode oder deine Fertigkeit nutzen, um dann hübsche Bildchen zu machen? Jetzt so ein bisschen verniedlicht gesagt.
Ja, erstmal, da stimme ich dir auch dann zu, dass dieses auch vielleicht nicht so perfekte Bild individuell ist und dadurch auch sympathisch ist. Also es ist nicht überall sichtbar, ne, aus der Dose heraus, sondern wirklich was Eigenes. Das ist schon ganz schön. Und ich kann es natürlich dann auch gut nutzen, um ja wirklich mein Produkt oder Programm zu präsentieren. Und da klaue ich jetzt mal ein bisschen so deine Idee. Auch, du hattest ja auch schon mal was gemacht.
Ja, stimmt.
Wie so ein Erklärfilm, sage ich mal. Du hast auf DIN A4-Zettel Bilder gemalt und hast dann ne, dazu eine Geschichte erzählt, dein Produkt erklärt und hast dann die DIN A4-Zettel ins Bild gelegt. Also man muss nicht immer für 4.000 Euro einen Erklärfilm dann sich produzieren lassen, sondern kann mit ganz einfachen Tools und Techniken auch eigene Produkte, eigene Workshops oder Veranstaltungen dann auch ins Bild bringen und damit dann auch bewerben. Also das fand ich super, eine super Idee. Das habe ich auch dann gleich weitergeschickt, weil das finde ich großartig. Dass, ja, ich sammle ja auch so mal Ideen, was machen dann Teilnehmende mit meinen Trainingsinhalten oder wie entwickeln sie das dann weiter? So, ja. Und also das ist echt großartig und das kann man da gut dann machen. Ne? Ja, eine andere Teilnehmerin hat dann auch Postkarten geschrieben und Postkarten gemalt, hat sie dann, sie wohnt an so einer schönen Strecke, wo viele Leute wandern, die hat dann sozusagen die Postkarten gemalt und hat sie dann sozusagen hingehängt zum irgendwie mitnehmen und verschenken oder für eine Spende von mit einem Kaffee noch dazu, also so halt und hat auch auf ihre Produkte sozusagen dann dadurch hingewiesen.
Ja,
also
toll.
Das funktioniert irgendwie so auch ganz gut, ja.
Ja, ich glaube, das ist, also es wird dann, ich hatte gerade gestern noch einen Call mit Kolleginnen, wo es darum ging, wie einheitlich möchte ich denn zum Beispiel auch mein Feed bei Instagram zum Beispiel haben, ja. Dann hat man so einen gleichen Style, den erreiche ich ja auch, wenn ich einen Großteil meiner Bilder über diese Visualisierungstechnik mache. Ich habe dann, also wenn mir das liegt und ich sage, das passt auch vom Style her zu mir, warum dann nicht zu sagen, okay, und ich mache, und ob das jetzt ein Karussellbeitrag ist mit mehreren Bildern hintereinander oder ein Einzelbild, ich transportiere meinen Inhalt, meine Grundaussage, meine Frage oder meine Aufforderung, die ich dann inhaltlich da in einem Post transportieren will, das mache ich mit einer Visualisierung. Also das ist echt ein spannender Ansatz, vielleicht denkt da ja der ein oder andere draußen drüber nach.
Dass ja, und du transportierst auch dich damit dann auch, ne? Natürlich.
Okay, genau.
Also, ne, dass du dann auch das einsetzt und auch dann natürlich in deinen Veranstaltungen so einsetzt. Und dann hat es natürlich so eine, ich sag mal, 1:1 Entsprechung zu dem, was ich im Feed da gesehen habe. Dann, ach, so ist es auch im Seminarraum oder auf deiner Flipchart. Also, das ist so eine Einheitlichkeit und das ist eben halt auch nochmal ganz schön. Also viele Vorteile, denke ich.
Ja, stimmt. Das ist gerade für die Leute, die das wirklich in der konkreten Arbeit auch einsetzen. Es ist wirklich spannend, mal darüber nachzudenken, ob man nicht auch Social Media Posts mit der Visualisierungsmethode gestaltet. Liebe Leute, denkt drüber nach. Es gibt ja nicht wenige da draußen, die auch Seminare machen und Visualisierung da wirklich auch einsetzen. Ne? Und vielleicht noch nicht mal so unbedingt in diesem ich setze es zeitgleich um, sondern durchaus auch als Informationsplakate. Ja, auch das ist ja ein total tolles Hilfsmittel. Ja. Und wenn ich über meine Social Media Postings dann zeige, so, das gehört bei mir dazu. Ich finde das eine coole Geschichte. Ich würde gerne noch mal so.
Ja, nee, einfach solche Infoplakate. Und da fällt mir eins noch ein letztes Beispiel von einem Kollegen vom Ammersee, der ist Landwirt auch. weil ich habe auch ganz viel mit so Landwirten und so zu tun gehabt oder auch arbeite ich mit denen. Der hat dann eine Direktvermarktung und hat ein Plakat gemalt, also seine frischen Eier und sein Rindfleisch und hin und her hat dann ein Plakat gemalt. Das hängt natürlich dann im Direktverkauf an seiner Verkaufshütte, sag ich mal, an seinem Hof, aber hat dann dieses Bild dann natürlich über die sozialen Medien dann auch verbreitet. Und das war natürlich dann auch großartig dann auch. Ne? Also natürlich habe ich es vor Ort dann stehen. Das fällt natürlich auf, wenn ich vorbeifahre. Ey, wow, so ein selbstgemaltes Bild mit, ne, Eier kosten dann so und so viel, keine Ahnung. Und natürlich dann auch fällt es nochmal anders auf dann im Netz, wenn ich mir sowas gucke. Ja.
Auf jeden Fall, weil ich finde auch, wenn ich wirklich, ich bleib mal bei Instagram, wenn ich da durchgucke und ich finde solche Abbildungen nur bei Leuten, die Visualisierung machen. Und so viele sind das nicht bei Instagram, wobei das eigentlich echt total, total Banane ist, weil Insta ja der Kanal ist, der auf Bildern basiert. Also wenn sich was anbieten würde, dann ja das. Aber das, ich glaube, es könnte auch ein Alleinstellungsmerkmal sein oder sich das, wie man sich mehr von der Masse so ein bisschen abheben kann, indem man da eine andere Visualisierungsform wählt. Sehr cool. Du, ich, Material. Wenn ich jetzt sage, okay, ich finde das immer schon cool, wenn andere das können. Ich habe jetzt gelernt, der Jörg hat gesagt, das kann jeder, das ist echt kein Problem. Dann kann man das ja in Gruppenworkshops oder auch in einem Einzelcoaching lernen. Dann hat man eine Grundausrüstung von der Technik her. Was brauche ich denn? Brauche ich, also auf was muss ich beim Papier achten? Gibt es da was, ist da vollkommen egal, was ich bestelle, was mache ich mit Stiften? Kann ich alles nehmen oder eben nicht? Was gibt es noch an netten Geschichten, die man sich dann in so ein, ich sag mal, so ein Werkzeugkoffer fürs Flipchart malen oder fürs Visualisieren? Weil man kann ja, wir können ja auch, du hast es selber gesagt, wir können auch kleine Sachen gut visualisieren und damit dann arbeiten. Was packe ich da rein?
Also grundsätzlich lässt sich da alles nutzen für Visualisierungen vom Bleistift, Kugelschreiber, Füller, sage ich mal, für den Eigenbedarf, für natürlich Flipcharts brauchst andere Stifte. Und da gibt es in vielen Seminarräumen natürlich schon Dinge, die da sind, ne, von, ich sag mal, Edding oder Schneider. Es gibt so ein paar so Firmen. Das ist jetzt nicht mein Favorit. Also ich habe eben halt von Neuland diese Stifte, also weil die mich von der Qualität und von der Handhabung überzeugt haben, sind etwas. Kosten etwas mehr als dann ein Edding-Stift, aber sie lassen sich dann alle wieder aufladen, diese Stifte zum Beispiel, und haben noch andere Vorteile. Also ich habe so eine bestimmte Auswahl an Stiften von Neuland. Das sind dann nur drei, vier Stifte und mehr brauchst du eigentlich auch gar nicht, um ein Flipchart zu visualisieren. Also man kann mit wenig Stiften da was machen. Also ich habe immer eine Rundspitze, eine Keilspitze und einen Zauberstift, so einen Grauschattenstift und dann so Wachsblöcke, die ich dann nutze. Und mit diesen vier Materialien kann ich meine Flipcharts erstellen. Es braucht nicht 25.000 Farben, weil A müsste ich 25.000 Auffüllfläschchen dann mir besorgen oder, also das ist einfach, weniger ist dann auch mehr. Also wirklich da reduzieren und diese vier Dinge, die ich gerade genannt habe, das ist dann, ich sag mal so, das sind so noch nicht mal 20 €, die ich da investiere und dann habe ich wirklich gutes Handwerkszeug. Das wäre so meine Empfehlung, aber mit allen anderen Sachen lässt sich dann auch visualisieren. Oft rächt sich das aber, wenn ich mit anderen Stiften dann arbeite, weil, also Edding-Stifte zum Beispiel auf dem Flipchart, wenn ich da den Stift etwas länger auf dem Papier ruhen lasse, dann schlägt dieser Stift oder diese Tinte aufs nächste Papier schon durch, macht dann blaue, rote, grüne Punkte. Das macht zum Beispiel dieser Stift von Neuland dann nicht.
Oder
Ne?
auf
Also,
die Wand. Oder
bitte?
auf die Wand oder auf die Tür, wo ich dieses Plakat dann aufhänge.
Oder auf den Schreibtisch, ja. Oder,
Ja.
also,
Sehr
das sind
leidige Erfahrungen gemacht. Sehr leidige Erfahrungen.
Marker, sind es ist schwierig, die dann wieder dann abzulösen, ne, oder wegzukriegen. Meine Favoriten. Aber wie gesagt, tatsächlich lässt sich mit allen Sachen visualisieren.
Und beim Papier, ich habe in Erinnerung nicht unbedingt das weiße Papier oder wie war es umgekehrt? Jörg, was
Doch,
kaufe
das
ich für
Flip.
Papier?
Also Flipchart-Papier ist eigentlich, sage ich mal, in Anführungsstrichen auch egal. Ich nutze nur immer die Blankoseite. Also wenn ich Kästchenpapier im Seminarraum habe oder kaufe, weil sie vielleicht scheinbar günstiger sind, diese Papiere als andere Papiere, dann drehe ich immer die Kästchenseite nach unten oder visualisiere auf der Blankoseite. Es gibt natürlich auch andere Papierformate oder Marken, die haben schon eine Blankoseite mit Fadenkreuzen drauf, die so das Kästchen etwas andeuten, aber nicht sichtbar machen. Aber vom Papier ist es eigentlich egal. Ich nutze meist weißes Papier. Es gibt auch Recyclingpapier, das geht genauso gut, aber oft werden in vielen Kontexten so diese weißen Papiere dann auch genutzt. Da
Das
werden die
ist
Farben einfach etwas klarer und etwas kräftiger. Aber mit dem Recyclingpapier geht es genauso gut auf der Blankoseite.
Was mache ich denn? Ich habe so ein tolles Plakat gemalt und dann vermale ich mich am Ende.
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst es sportlich nehmen und das so lassen. Und dann, wenn dich jemand darauf anspricht, kannst du derjenigen Person sagen, ach, ich wollte nur mal gucken, ob sie aufpassen. Also wenn es ein Schreibfehler dann ist. Du kannst aber auch Flipchart-Pflaster nehmen, also es sind so Korrekturpads, die kannst du dann über die vermalte Fläche oder Strichführung dann drüber kleben. Also, du kannst auch Haushaltsetiketten nehmen oder Ordnerrückenetiketten, geht genauso gut, müsstest du vielleicht nur auf die Größe dann zuschneiden. Oder du kannst natürlich auch Dinge noch dann ins Bild bringen. Also beim Thema Nachhaltigkeit hatte jetzt letztens ein Kollege geschrieben, so echt so ein cooles Flipchart mit einer ausgefeilten Schrift und einer Bildgeschichte. Und dann später sagte jemand, Mensch, da fehlt doch ein H. Also Nachhaltigkeit hat er nur mit einem H geschrieben. Und dann war seine Idee, er hat ein H nochmal auf das Flipchart gemalt mit zwei Füßen und das H hatte dann eine Sprechblase. Oh, komme ich zu spät? Ne? Also das heißt, es ist alles
Toll.
möglich. Also einfach, ich glaube, das ein bisschen entspannt nehmen. Es muss nicht perfekt sein. Wenn da ein Fehler drin ist, dann ist es auch sympathisch, weil man kann sich mit den Fehlern identifizieren. Also auch sich da nicht so viel Stress machen. Das muss ein perfektes Flipchart sein, sondern es geht ja nur darum, Prozesse zu unterstützen. Es muss nicht schön sein, perfekt sein, sondern es sollte nur Struktur geben oder Hinweise geben, Klarheit schaffen. Und da kommt es auf Schreib- oder Malfehler nicht drauf an.
Ja, sehr cool. Also, wir haben gelernt, wir müssen nicht perfekt sein, das ist super. Und wir können im Grunde mit einem kleinen Paket arbeiten oder auch erstmal gucken, was habe ich eh schon und damit einfach mal ausprobieren, rumprobieren. Ich habe eben schon dein Buch erwähnt, das heißt auch einfach visualisieren. Gibt es mittlerweile in der Neuauflage schon. Und ich kann nur sagen, Leute, das ist wirklich, das sind 20 Euro oder so, die lohnen sich. Das ist ein Tool, das ich total häufig zur Hand nehme, wenn ich visualisiere und mich frage, Gott, wie geht jetzt noch mal eine Bank? Dann gucke ich im Buch von Jörg nach und schaue hinten im Stichwortverzeichnis und irgendwas finde ich immer, was mich dann unterstützt, das, was ich gerade dann jetzt zeichnen will, das dann auch hinzukriegen. Also es ist echt, da hast du wirklich, da hast du ein Schätzchen gemacht mit dem Buch. Total klasse. Wurde das denn überarbeitet mit der Neuauflage oder konntet ihr das einfach so lassen, weil es so gut ist?
Das haben wir doch in größten Teilen, also inhaltlich so gelassen. Es gab noch so ein paar Veränderungen, Aktualisierungen zum Beispiel jetzt vielleicht für irgendeine Seite, aber letztendlich inhaltlich ist es so geblieben.
Ja,
Und
toll.
jetzt ist natürlich immer noch eine DVD dabei, aber viele haben auch keinen DVD-Player mehr, aber da gibt es eben halt die Möglichkeit, eine MP4-Version dann auch zu
Ah ja,
streamen,
okay.
also ja, auf einem anderen Weg dann auch anzugucken.
Da kann man ja auf deiner Website auch mal reingucken, ne? Da ist ja so ein bisschen was mit Video, wo man sich das auch mal angucken
Ja,
kann,
genau, da gibt es einen
wie das
kleinen
läuft.
Videoausschnitt auch dieses Buches und dann wird dann schon deutlich, wie meine Sachen vielleicht aussehen oder wie ich arbeite und wie ich auch ausgesehen habe vielleicht mal. Also da, als der Film gedreht wurde, habe ich noch ein paar mehr Haare.
Ja,
Jetzt.
also ein bisschen, aber ansonsten, man erkennt dich schon.
Sprachbeitrag jetzt hier.
Ach, sehr cool. Ja, ihr Lieben da draußen, ich hoffe echt, dass euch dieses Gespräch so ein bisschen Lust gemacht hat, vielleicht auch noch mal Lust gemacht. Vielleicht habt ihr euch mit dem Thema schon mal beschäftigt und denkt jetzt, ach, das könnte ich doch noch mal rauskramen. Ist ja auch in Online-Zeiten gar nicht so doof zu visualisieren. Lieber Jörg, es gibt am Ende des Podcast-Interviews immer drei Fragen an meine Gäste. Es sind immer die gleichen Fragen. Das ist so ein bisschen Wiederholungseffekt. Und ja, die würde ich dir jetzt auch mal stellen. Die erste Frage ist, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung? Hast du sowas? Also wir sind ja ein Weiterbildungspodcast hier. Lernst du gerade was Neues?
Nicht intentional und organisiert.
Was
Ja,
heißt das denn?
das ist ja, so, das ist ja der Bildungsbegriff, denn den habe ich aus dem Studium noch sozusagen. Was ist Weiterbildung? So, ne? Ist das mal zielgerichtet und organisiert? Und, also ich lerne gerade recht viel, auch gerade bei der Softwareentwicklung, so was bedeutet es, Software zu entwickeln, aber nicht jetzt, dass ich jetzt eine Technik, ein Tool, eine Ausbildung mache im Sinne von X oder Y. Also im Augenblick bin ich mit diesen Entwicklungsgeschichten sehr beschäftigt und habe für dieses Jahr keine Weiterbildungstage mehr eingeplant. Ist dann eher angesagt.
Ja, cool. Also das Leben lehrt uns ja auch immer, lernt uns auch immer viel. Und von daher ist das ja, du wirst da bestimmt viele Fertigkeiten mitnehmen. Jörg, was liest du zurzeit? Lesen bildet ja auch. Was liest du beruflich, jobmäßig oder auch privat? Was liegt auf deinem Tisch, auf deinem Nachttisch?
Ich lese Romane, also auch nebenbei, so zwischendurch und abends. Ich habe jetzt letztens Emma und Fritz gelesen, auch so ein Roman über zwei Personen, die dann also als 70-Jährige in einem Dorf leben, früher mal aber verliebt waren und sich jetzt jahrzehntelang aus dem Weg gegangen sind aufgrund von Missverständnissen oder Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Also das fand ich super. Also ich lese einfach so Romane, sage ich
Bisschen
mal auch. Also keine.
Entspannungsthema.
Genau, Entspannungsliteratur und auch, wo ich denke, so, ach, das ist auch dann echt schön. Also, das sind auch so bewegende Geschichten und ich finde das großartig. Also, ich lese keine Krimis oder so, das mag ich überhaupt gar nicht. Also, eher solche, ja, manchmal auch historischen Geschichten oder Romane.
Sehr schön. Danke fürs Teilhaben lassen. Das ist ja. So, und jetzt kommt die letzte Frage, Jörg. Was wünschst du dir für die Welt?
Von allem genug. Ja, es ist so, das habe ich jetzt auch in dem letzten Jahr dann auch festgestellt. Also ich bin, glaube ich, das war auch ganz schön, also durch diese Corona-Zeit nochmal selbst zu merken, wie was Veränderung so bedeutet und so, ne? Aus der Theorie und aus vielen Kontexten, auch meiner Biografie, kenne ich natürlich auch Veränderungskurven und Krisen und Krise als Chance und bla, so, ja, das ist ja immer dann schön gesagt und jetzt aber nochmal über einen längeren Zeitraum so dann zu merken, was bedeutet das eigentlich? Und auch ein Stück weit demütig zu werden und dankbar für bestimmte Dinge und dann habe ich gemerkt, so, nee, ich glaube, das ist gut oder ich wünsche jetzt auch vielen so zum Geburtstag immer von allem genug, so, also, dass es reicht, es muss nicht viel und toll und spektakulär, sondern wirklich, das ist. Ja, ne, dass wir Zeit haben oder dass wir gesund sind und dass wir gut, also nette oder liebe Leute um uns haben. Und also ich glaube so, das sind so Sachen, die ich der Welt auch so wünsche. Also Demut, Bescheidenheit, ja, Zuversicht, Hoffnung.
Schön. Dankeschön, Jörg. Ich hatte heute auf jeden Fall in dieser Interviewzeit einen sehr netten, angenehmen Menschen hier um mich. Und dafür sage ich dir danke, dass du dir
Danke,
die
danke.
Zeit genommen hast. Ja,
Ja, sehr gerne auch. Vielen Dank.
und euch draußen an den Lautsprechern, Kopfhörern oder sonst was wünsche ich wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören und schaut in die Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, schickt eine Bewertung. Und wenn ihr denkt, oh, ich würde es ja doch endlich gerne mal lernen, dann meldet euch beim Jörg. Der freut sich. Bis bald. Tschüss. Das war einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.